Der weiße Ziegenbock. Ein Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Kolzhorn. Henning Fieser liest es vor. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte weiter nichts als seine Eltern, und die Eltern hatten weiter nichts als ihre Tochter, und sie waren alle drei unbeschreiblich glücklich. Als aber das kleine Mädchen 9 Jahre alt war, gingen die Eltern auch zum lieben Gott, und da hatte es nichts mehr auf der weiten Gotteswelt und war unbeschreiblich unglücklich. Und als die Eltern begraben waren, warfen's die Leute auf die Straße, und es setzte sich auf einen Stein, der am Fahrwege stand, und weinte. Da ging gerade eine reiche alte Jungfer vorüber, die hatte ein gutes Herz, und als sie das Mädchen wimmern und nach Vater und Mutter schreien hörte, nahm sie es mit sich in ihr Haus, gewann es sehr lieb, hielt es zu allem Guten an und ließ es fleißig unterrichten. Das dauerte so fort, bis die Waise 15 Jahre alt war. Da wurde die Wohltäterin sehr krank, und weil das Mädchen sie so unverdrossen verpflegte, wollte sie ihm all ihr Vermögen vermachen. Das kam bald unter die Leute. Insbesondere hörte es auch ein vornehmer Herr, der früher reich gewesen war und alle seine Schätze durchgebracht hatte. »Ei«, dachte der, »da könntest du einen guten Fang machen. Heirate die Alte auf dem Sterbebette, so gehört der ganze Kram dir.« Er suchte die besten Kleider hervor, machte sich Schnicker, ging hin zu der Kranken, die indes schon zur Besserung war, hielt um ihre Hand an und bekam sie. Das Mädchen aber, Röschen hieß es, war nicht zu Hause. Als die Kranke eben ihr Jawort gegeben hatte, trat Röschen in die Stube, fragte, was sie tun solle, und entfernte sich.
»Wer ist denn das?« sagte der Herr. »Das ist doch nicht deine Tochter.«
»Das nicht«, erwiderte die Braut, »es ist mein Ziehkind, das keinen Vater und keine Mutter mehr hat. Ich habe sie aus Barmherzigkeit zu mir genommen, und sie hat mir viel Freude gemacht.«
»Das ist ein schmuckes, junges Ding«, meinte der Bräutigam. »Es ist mir aber unangenehm, dass sie hier bei dir ist, denn sie gaffte uns eben schon an und wird das künftig noch mehr tun. Doch jung und schön ist sie, das ist wahr.«
Die Braut aber war alt und hässlich, und der Herr hatte es auch nur deswegen gesagt, dass jene sich ärgern und darüber Röschen hassen sollte. Und von Stund an hasste sie das Mädchen, weil es jung und schön, sie selber aber alt und hässlich war. Und sie war von Stund an giftig gegen Armröschen. Diese wußte erst gar nicht, wie sie das deuten solle, und war um so gefälliger und aufmerksamer. Es half aber alles nichts, die Braut wurde immer unfreundlicher, und eines Tages rief sie Röschen herein und sprach: »Höre, Röschen, ich habe nun das Meinige an dir getan, ja, mehr, als ich eigentlich gesollt hätte. Jetzt will ich mich verändern und kann dich deshalb nicht mehr bei mir behalten.« Röschen erschrak und weinte und schluchzte. Es blieb aber dabei, sie mußte in derselbigen Stunde aus dem Hause. Da setzte sie sich wieder auf den Stein, wo sie vor mehreren Jahren gesessen hatte, und war ebenso arm und verlassen wie damals, und war ebenso traurig über den Tod der Eltern wie damals. Hier aber war ihres Bleibens nicht mehr, und so wanderte sie fort in die weite Welt und hoffte auf Gott. Anfangs zog sich der Weg durch Wiesen und Felder und war ihr wohl bekannt. Bald indes kam sie an einen großen Wald, da war sie nimmer gewesen, und der eine Weg teilte sich in drei, alle drei aber verloren sich im dichten Gebüsch. Sie wählte jedoch nicht lange. Alle Wege führen irgendwohin, und Gott ist auf allen Wegen, dachte sie, und ging den mittleren, der geradeaus lief. Und sie wanderte und wanderte, bis es dunkel wurde. Da kam sie an eine große Eiche, legte ihren Kopf auf eine dicke Wurzel, betete und schlief ein. Am anderen Morgen wusch sie sich aus einer nahen Quelle, strich sich das Haar glatt, suchte sich Beeren gegen den Hunger und wanderte weiter. Und sie wanderte den zweiten Tag wie den ersten, ruhte die zweite Nacht wie die erste. Und nachdem sie auch den dritten Tag gegangen war, legte sie sich unter eine Eiche, betete und schlummerte ein. Da begab sich's, dass ein Kohlenbrenner, der in der Nähe wohnte, mit einem kleinen Wagen voll Kohlen, welchen ein großer Hund zog, von ungefähr vorbeikam. Der Hund widerte Röschen und blieb stehen. Dadurch aufmerksam gemacht, sah der Köhler nach, und siehe, unter einer Eiche ruhte eine Jungfrau, die war so schön wie ein Engel. Der Köhler aber war ebenso brav als arm. Und er und seine Frau hatten sich immer ein Kind gewünscht und keins bekommen. So ging er denn auf Röschen zu, fasste sie bei der Hand und sagte, »Woher kommst du, schönes Mädchen?« Röschen schlug die Augen auf, und als sie den schwarzen Mann vor sich erblickte, erschrak sie und schrie laut auf. »Erschrick nicht«, fuhr der Köhler fort. »Ich sehe schwarz aus, bin aber weiß wie andere Menschen und meines gut mit dir. Die Sonne geht unter, der Boden wird feucht und kalt. Darum steh auf, du würdest sonst krank.« »Woher aber kommst du und wie heißt du?« Röschen erzählte ihre ganze Geschichte und er erwiderte, »Armes Kind, doch geh mit in meine Hütte. Ich habe ein sehr braves Weib, und wenn du mit Brot, Butter, Milch und Käse zufrieden bist, so sollst du uns herzlich willkommen sein, und wenn du unser Kind sein willst, so soll unsere Hütte und alles, was wir haben, einst dir gehören.« Röschen legte ihre weiße Hand in die schwarze des Mannes, sah hell zu ihm auf und weinte. »Aber wie konntest du hier schlafen wollen, armes Kind?« fuhr der Köhler fort. »Der Wald ist groß und hat viele Wölfe und andere Tiere. Hast du dich denn nicht gefürchtet?« »Ich dachte nicht daran«, erwiderte Röschen, »und habe schon zwei Nächte ruhig geschlafen. Gott ist ja bei mir.« Da richtete der ehrliche Köhler sich hoch auf, und sein Angesicht leuchtete, so schwarz es auch war, und er hob die Hand auf und sprach, »Gewiß, auch hier ist Gott, und nirgends ist er so nahe. Wenn die Zweige vom Regen träufeln und die Vögel lustig singen, wenn der Wind durch die Forsten bricht und die Bäume niederlegt, Gott ist dir nah, zweifle nicht. Nun aber komm zu meiner Hütte. Dort das Licht, das ist das unsrige.« Sie bat, langsam nachkommen zu dürfen, und er fuhr voraus und rief noch zurück, »Wie wird meine Mieke sich freuen?« Mieke aber war seine Frau, und er selber hieß Michel. Als Röschen allein war, kniete sie nieder, faltete ihre Hände und dankte dem lieben Gott dafür, dass sie endlich wieder zu Menschen gekommen war. Und der Mond sah groß durch die Zweige, als wollte er Röschen betrachten. Nun ging sie dem Lichte zu, und Mutter Mieke war vor der Tür und nahm sie in die Hütte auf. Bald stand das Essen auf dem Tisch. Vater Michel betete laut, und allen schmeckte es wohl, und alle schliefen mit Gott ein und hatten eine ruhige Nacht. Hier lebte Röschen 3 Jahre, wurde alle Tage schöner, und Vater Michel und Mutter Mieke hatten sie sehr lieb, und sie war ihnen von ganzem Herzen zugetan. Röschen hatte aber die Gewohnheit, jeden Abend vor dem Einschlafen erst zu beten. Das hatte sie noch von ihrer seligen Mutter. Diese hatte erst gemeinschaftlich mit ihr gebetet, und als Röschen größer geworden war, da war die Mutter jeden Abend noch an ihr Bett gegangen und hatte zugesehen, ob auch die Händchen wohl gefaltet wären. So schlief sie dennoch jetzt nie ein, ohne zuvor gebetet zu haben. Und Vater Michel und Mutter Mieke waren auch in dieser Hinsicht fast ebenso besorgt um sie, als es die gute Mutter vor dem gewesen war. Eines Abends lag sie wieder im Bette und dachte ihr Leben durch, und wenn sie an etwas Merkwürdiges kam, sprach sie erst, ehe sie weiterging, mit dem lieben Gott darüber und war bald fröhlich, bald traurig, wie sich's eben traf. Jetzt dachte sie immer weniger und immer schneller von einem aufs andere, und gerade als sie einschlummern wollte, schlug die alte hölzerne Uhr in der Stube 11. Und es kraspelte etwas draußen am Kammerfenster. Erschreckt sah sie hin und erblickte im Mondschein 2 schwarze, krumme Hörner und gleich nachher den weißen Kopf eines Ziegenbocks. Der schaute groß ins Fenster herein. Sie wollte aufstehen, wollte rufen, konnte es jedoch nicht, und sie kroch vor Angst unters Deckbett, zitterte an allen Gliedern und betete. Der Ziegenbock aber tat, als wollte er das Fenster öffnen, und als das nicht ging, sprach er mit flehender Stimme: »Röschen, öffne doch die Tür mir und lass mich gleich herein zu dir und küsse mir Stirn und Mund, so wirst du glücklich sein zur Stund.« Sie antwortete nicht, und der Ziegenbock sagte das 3-mal. Als sie aber auch das 3. Mal nicht aufstand und die alte hölzerne Uhr in der Stube eben 12 schlug, da wurde der weiße Ziegenbock wütend, stieß mit Macht gegen die Wand, daß das ganze Haus dröhnte, und lief dann kläglich meckernd davon. Am anderen Morgen, als Röschen aus der Kammer kam, sah sie sehr blass aus. Und deshalb, und weil sie so spät aufstand, fragten Vater Michel und Mutter Mieke, was ihr fehle und ob sie nicht wohl sei. Sie antwortete nichts darauf und dachte: »Sollst erst abwarten, wie es die nächste Nacht geht.« In dieser Nacht ging es gerade wie in der ersten. Röschen hatte die Lampe brennen lassen. Und als sie gebetet hatte und eben einschlummern wollte, kraspelte es wieder. Die alte hölzerne Uhr in der Stube hatte kaum 11 gesprochen. Draußen am Fenster, der weiße Ziegenbock war da und bat so traurig und so flehend: »Röschen, öffne doch die Tür mir und lass mich gleich herein zu dir und küsse mir Stirn und Mund. So wirst du glücklich sein zur Stund.« Röschen war wieder unter die Decke gekrochen und bebte und vergoß viel Angstschweiß, und ihr Herz klopfte gewaltig. Der Ziegenbock blieb wieder eine volle Glockenstunde und sagte sein Wort 3-mal. Und als es 12 schlug und Röschen noch nicht geantwortet und noch nicht geöffnet hatte, da stieß er mit seinen großen schwarzen Hörnern alle Scheiben entzwei und lief mit furchtbarem Geschrei in den Wald zurück. Am anderen Morgen stand Röschen erst sehr spät auf und sah aus wie der Kalk an der Wand. Vater Michel und Mutter Mieke entsetzten sich vor ihr, und nun mußte sie alles erzählen.
»Gottlob«, rief Mutter Mieke, »dass er weiß ausgesehen hat, denn hätte er schwarz ausgesehen, so wäre er vom Bösen. Nun er aber weiß ausgesehen hat, so ist er von Gutem. Wenn ich dir raten soll, so leg dich heute Abend mit vollem Zeug ins Bett, und wenn alsdann der Ziegenbock wiederkommt, so geh in den Hof, gib ihm die Hand und küsse ihn dreimal auf Stirn und Mund. So wird gewiß alles gut werden. Wir wollen in der Nähe sein und auf dich achten.«
Röschen versprach, dass sie es so tun wolle, betete des Tages fleißig und des Abends im Bette auch, und als es 11 schlug, kraspelte es draußen wieder am Fenster, der weiße Ziegenbock guckte herein und sagte dreimal hintereinander mit trauriger Stimme, »Röschen, öffne doch die Tür mir und lass mich gleich herein zu dir und küsse mir Stirn und Mund, so wirst du glücklich sein zur Stund.« Röschen zitterte zwar wieder heftig, stand indes auf, und als er's zum dritten Mal gesagt hatte, öffnete sie die Tür und ging auf den Hinterhof. Der Mond schien sehr hell, und im Walde rührte sich kein Blatt. Als der Ziegenbock Röschen sah, kam er ihr entgegen, legte seine Vorderfüße auf ihre Schultern, und sie küßte ihn dreimal auf Stirn und Mund. Zum dritten Mal, die alte hölzerne Uhr in der Stube schlug gerade 12, donnerte es durch den ganzen Wald, und aus dem weißen Ziegenbock war der schönste Königssohn geworden, und vor der Hoftür stand ein prachtvoller Wagen mit 2 mutigen Rossen. Der Königssohn aber umarmte die zitternde Jungfrau und sprach, »Du hast mich erlöst und bist nun meine Gemahlin. Nun aber rasch in den Wagen, denn wir müssen noch 300 Meilen reisen. Und wenn wir bis morgen Mittag um 12 nicht dort sind, so bin ich wieder auf 7 Jahre ein weißer Ziegenbock.
So lass mich zuvor Vater Michel und Mutter Mieke noch küssen. Sie haben mich so lieb gehabt, bat Röschen.
Der Königssohn aber erwiderte, »Wir holen sie nach. Jetzt, Liebchen, lass uns eilen.« Als eben der Köhler mit seiner Frau in den Hof kam, sahen sie noch, wie der Königssohn mit Röschen davonjagte. Sie riefen und jammerten, doch keine Antwort kam zurück. Und als sie hinliefen und den langen Weg hinunterschauten, da war der Wagen längst verschwunden. Traurig gingen sie in die Hütte zurück und fühlten sich sehr einsam und verlassen. Das Brautpaar unterdes fuhr mit der Schnelligkeit des Blitzes über Feld und Flur, bergauf und bergab, und so rasch sie fuhren, die Pferde wurden nicht matt, dem Wagen geschah nichts und ihnen selber auch nicht. Als die Sonne aufging, waren sie schon über halb hin. Da aber mußten sie noch durch 3 große Wälder, die waren sonderbarer Art, und als der Königssohn den ersten sah, erschrak er und gab Röschen schnell das süßeste Geschleck und den lieblichsten Wein, wollte ihr auch die Augen verbinden. Letzteres jedoch ließ sie sich nicht gefallen, und weil er dachte, dass sie doch wohl schon ängstlich genug sein möge, so bestand er nicht weiter darauf. Jetzt gelangten sie in den Wald. Und welch ein Duft, und was für eine Pracht! Auf allen Bäumen saßen schöne Blumen, und die Büsche waren lauter Haseln, die trugen unzählige Nüsse, und alle Nüsse waren golden. Der Königssohn jagte mächtig darauf los, und erschrak, als Röschen bat, »Darf ich nicht ein paar Nüsse mitnehmen?« Er mochte ihr nichts abschlagen, hielt, so ungern er's auch tat, die Rosse an und ließ sie aussteigen. »Aber«, bat er, »eile dich, oder wir kommen zu spät.« Sie flog von Busch zu Busch, pflückte von den goldenen Nüssen in ihre Schürze. Er rief und drängte, und es dauerte doch eine volle Viertelstunde, bevor sie zurückkehrte. Als sie wieder eingestiegen war, peitschte er die herrlichen Tiere an, daß sie kaum die Erde mit ihren Hufen berührten, so sprangen sie. Und es dauerte nicht lange, da waren sie im zweiten Wald. Der war noch schöner als der erste und duftete noch lieblicher. Und als Röschen die zahllosen goldenen Birnen sah, die an allen Bäumen hingen, bat sie, »Darf ich mir nicht ein paar davon abpflücken?« Er wollte es jedoch diesmal gar nicht gern. Und dennoch hielt er an und ließ sie aussteigen. Als sie aber immer weiter eilte und zuletzt gar aus seinen Augen verschwand, band er die Pferde an einen Baum, lief ihr nach und holte sie zurück. Und darüber war eine gute halbe Stunde vergangen. Noch rascher jagte er jetzt drauf los, und durch die Saatfelder ging's und über Wiese und Flur, ohne daß eine Spur geblieben wäre. So mußten die Tiere rennen. Denn es war bald Mittag, und sie hatten noch weit zu fahren. Auch war dem Königssohn unheimlich zumute, da er die Wälder früher nie so gesehen hatte. Bald waren sie im dritten, und das war der prächtigste von allen. Alle Bäume waren von Gold, und in all den dunklen Kronen glühten goldene Äpfel. Als sie auch hier wieder aussteigen wollte, schlug er es freundlich ab, da indes weinte sie. Und nun pfiff er, und die Pferde standen wie gebannt. »Bitte, eil dich aber«, rief er der Ausgestiegene nach. Die jedoch flog von Blume zu Blume, von Baum zu Baum und verlor sich endlich weit weg. Er eilte ihr nach, rief sie, knallte mit der Peitsche. Umsonst nirgends eine Spur von Röschen. Die Stunde aber drängte, und so stieg er traurig in den Wagen, trieb die Rosse an und jagte allein der Königsstadt zu. Und immer rascher fuhr er, daß die Tiere schäumten, und über krause Flüsse und glänzende Seen ging's dahin, als wären sie mit Eis belegt. Und als der letzte Schlag aus der Turmuhr war, die Zwölfe schlug, da hielt er im Hofe des königlichen Schlosses. Herzlich umarmte er den lieben Vater, beweinte die aus Gram um ihn gestorbene Mutter und sandte sofort 1000 Soldaten aus, daß sie Röschen suchen sollten. Darauf verfiel er in eine schwere Krankheit und redete irre. Als Röschen zurückkam und den Wagen nicht mehr fand, war sie sehr traurig und seufzte. »Ach, wärest du doch wieder bei Vater Michel und Mutter Mieke!« Sie faßte sich aber endlich und ging den Weg, der geradeaus führte, und in ihrer Schürze hatte sie die goldenen Blumen und Früchte. Als die 1000 Soldaten ankamen, war sie längst fort. Sie durchsuchten den ganzen Wald, trommelten, pfiffen und lärmten, hörten und sahen jedoch von Röschen nichts. Und die goldenen Blumen und goldene Äpfel waren auch nicht mehr da. Am Abend des dritten Tages kamen sie wieder in die Stadt und sagten dem Könige, dass sie die Jungfrau nicht hätte finden können. Der Königssohn verstand die Nachricht nicht, da er ganz von Sinnen war. Etwa 14 Tage nachher kam Röschen auch in die Königsstadt. Sie hatte sich von Dorf zu Dorf gefragt und für eine goldene Blume oder eine goldene Frucht stets Speise und Nachtlager erhalten. Als sie in die Stadt kam, war großer Jubel darin, denn der Königssohn fuhr zum ersten Mal wieder aus, und viele Könige und Fürsten waren geladen, seine Wiederkunft und seine Genesung zu feiern. Röschen ging durch die Straßen, da begegnete ihr des Königs Küchenmeister. Den fragte sie nach einer guten Herberge. Er sah dabei von ungefähr in die Schürze und staunte über die schönen goldenen Sachen, die sie darin hatte. Und nachdem er sie genauer betrachtet, sprach er: »Wollt ihr mir die nicht verkaufen?« und bot ihr 600 Dukaten dafür. Damit war sie gerne zufrieden, und während sie nach der Herberge ging, trug der Koch die goldenen Blumen und Früchte aufs Schloss. Die Dornen hatten aber Röschens Kleider arg zerfetzt, so kaufte sie sich neue, ließ sich alsdann ein wenig Essen und Trinken geben, erkundigte sich nach dem jungen Königssohne und hörte nur Gutes von ihm, doch sei er so krank gewesen. Dieser saß unter der Zeit an der Tafel, und so viel Mühe der Vater und die Gäste sich's gaben, ihn aufzumuntern. Er dachte immer an Röschen und war sehr traurig, denn er meinte nichts anderes, als die wilden Tiere hätten sie zerrissen. Nach vielen anderen kostbaren Gerichten kam noch eine verdeckte Schüssel auf den Tisch, und als der Koch sagte, »Das ist das Beste von allem«, schoben sie die Schüssel dem traurigen Königssohn hin. Er öffnete sie, und siehe, es lagen die goldenen Nüsse, Birnen und Äpfel darin. Das war eine Freude. »Woher hast du die?« fragte er den Koch, und dieser erzählte es ihm und setzte hinzu. »So und so sah die Jungfrau aus, und sie redete eine ganz andere Sprache.« »Das ist sie«, rief der Königssohn, stand von der Tafel auf und eilte zum Gasthaus, wo Röschen war. Sie hatte sich Schmuck und Schnieker angezogen und sah eben aus dem Fenster, als er eintrat. Als er eintrat, fielen sie einander in die Arme und küssten und drückten sich. Hierauf entschuldigte er sich, dass er weggefahren und sie, dass ich so lange fortgeblieben sei. Und beide vergaben einander so gerne und dachten nicht mehr daran. Nun gingen sie zusammen aufs Schloss. Als sie aber Arm in Arm in den Esssaal traten und der Königssohn Röschen vorstellte, da wurde großer Lärm. An der Tafel saßen nämlich auch mehrere Prinzessinnen, die sich Hoffnung auf den schönen Königssohn gemacht hatten. Unter diesen war besonders eine hässliche Verwandte, die Tochter vom Bruder des Königs. Als die sah und hörte, was vorging, fing sie laut zu lachen an, und die anderen alle lachten mit. »Was lacht ihr?« zürnte der Königssohn. »Uns fällt eben was ein«, erwiderten jene und lachten. »Ihr lügt«, donnerte er. »Ihr lacht über diese Jungfrau, und ich sage euch denn, die hat mich erlöst, und die wird meine Gemahlin.« Als der König das hörte, willigte er gern ein und bat die Gäste, gleich zur Hochzeit dazubleiben. Röschen indes wünschte, es möchten doch erst Vater Michel und Mutter Mieke geholt werden, und da wurde ein Regiment Soldaten hingesandt, und die Hochzeit so lange aufgeschoben. Die Soldaten zogen aus und reisten, konnten aber erst gar nicht nach der Köhlerhütte hinfinden. Einst standen Vater Michel und Mutter Mieke traurig nebeneinander, sprachen wieder von Röschen und sahen durch das Fenster in den Wald. Da plötzlich erblickten sie viele Soldaten, die kamen geradewegs auf ihr Haus. Sie erschraken und verschlossen die Tür. Als aber jene sich meldeten und sagten, Röschen habe sie gesandt, Da weinten sie vor Freude, öffneten, zogen ihre Sonntagskleider an und setzten sich auf den Wagen, den der Königssohn für sie mitgeschickt hatte, reisten mit in die Stadt und wurden von Röschen und von dem Königssohn aufs Herzlichste empfangen. Der König aber sprach zu ihnen: »Bleibt bei mir bis an den Tod, ihr sollt es gut haben.« Sie blieben daselbst und freuten sich. Bald indes sollten sie weinen. Die Hochzeit war mit großer Pracht und Herrlichkeit gefeiert. Alle die vornehmen Gäste zogen wieder fort. Nur die hässliche Prinzessin, die keine Eltern mehr hatte, blieb da, verleumdete die junge Frau und sann auf ihr Verderben. Sie fing es auf alle mögliche Weise an. Es wollte aber immer nicht gelingen. Der Königssohn wurde an seiner Gemahlin nicht irr, und die Dienerinnen hatten sie so lieb, dass sie die gütige Herrin hüteten wie ihren eigenen Augapfel. So konnte die Hässliche ihr lange nichts anhaben. Endlich machte sie es folgendermaßen. Sie baute ein allerliebstes rundes Gartenhäuschen und ließ es von einer alten Hexe verzaubern. Da brauchte es nur dreimal gedreht zu werden, was sehr leicht ging, und es flog in die Luft und flog in alle Welt. Als alles fertig war, lud sie Röschen ein, das Haus zu besehen. Die freute sich darüber und ging arglos hinein. Da flugs drehte die hässliche alte Prinzessin es dreimal herum, und es flog mit Röschen hoch in die Luft und flog davon. Die Dienerinnen weinten und rangen die Hände. Da ließ die böse Prinzessin sie ins Gefängnis werfen. Und als der alte König sich auch nach Röschen sehnte, mischte sie ihm Gift in den Wein, dass er starb. Dem jungen König aber gab sie einen Trank, den ihr die Hexe gebraut hatte, und der ihm so die Augen verblendete, dass er die Hässliche für Röschen hielt und zur Königin machte. Röschen unterdessen saß auf einer Klippe im Weltmeer, nachdem ihr Häuschen lange geflogen und endlich mitten über das große Wasser gekommen war, zerbrach es. Doch Röschen fiel nicht ins Wasser, wie die Hexe es gewollt hatte, sondern auf einen großen Stein, der im Meer lag und oben trocken war. Hier saß sie 3 Tage und 3 Nächte, hatte nichts zu essen und nichts zu trinken, und hätte sie nicht auf Gott vertraut, sie hätte verzweifeln müssen. Doch am Morgen des 3. Tages schien's mit ihr zu Ende zu gehen. Weinen konnte sie nicht mehr, und sie fiel von einer Ohnmacht in die andere. Jetzt wurde ihr so wohl, als ob sie sanft schlafen solle. Sie ergab sich in Gottes Hand und meinte, nun kommt der Tod. Da plötzlich fuhr es am Himmel herauf wie eine schwarze Wolke, es rauschte über ihr, und als sie ihr Haupt erhob und aufsah, war es nicht der Tod, sondern der Vogel Greif. Der senkte sich nieder, nahm sie in seine große Kralle, trug sie fort über Meer und Land und setzte sie an der Stelle ab, wo einst der Königssohn zum weißen Ziegenbock geworden war. Dies aber war so geschehen. Mitten im Walde lag ein großer Teich, und hier wohnte die Wasserfrau. Die pflegte sich immer gerade um die Mittagszeit zu baden und kämmte sich dann ihr Haar. Das war golden und so lang, dass sie sich hineinwickeln konnte, und beim Kämmen sang sie wundervolle Lieder. Nun war einmal in dieser Gegend der Königssohn allein auf der Jagd und traf auf ein weißes Reh. Das sprang ins dichteste Gebüsch, und er nahm sein gutes Schwert und hieb sich Bahn ins Gebüsch bis an den hellen Teich, wo eben die Wasserfrau badete. Entrüstet über den ungebetenen Gast, befahl sie, er solle sofort zurückgehen. Er jedoch lachte und blieb stehen. Dazu hatte er auch schlechte Gedanken gegen sie. Da stieg sie groß über die Wasserfläche empor, hüllte sich dabei in ihr langes Haar, erhob die Hand und sprach feierlich: »Für deine bösen Gedanken sei 7 Jahre ein weißer Ziegenbock, und wenn dich während der 7 Jahre nicht Köhlers Röschen erlöst, so bist du's auch noch 7 andere Jahre.« Und sie sang ein sanftes Lied, dass alle Blätter horchten, als wären's Ohren, alle Tiere des Waldes den Atem anhielten, und der Wind sich auf die Zweige setzte und lauschte. Damit verschwand sie langsam in die Tiefe, und ein glänzender Strudel zog ihr nach. Der Ziegenbock aber hopste meckernd fort, lief von Hütte zu Hütte und konnte Köhlers Röschen nicht finden. Endlich, als das 7. Jahr fast zu Ende war, fand er sie, und sie erlöste ihn, wie du weißt. Kaum war hier der Greif mit Röschen angekommen, so quoll das Wasser in der Mitte des Teiches langsam auf und glänzte wie Silber, und alsbald erschien die Wasserfrau, um sich zu baden und zu kämmen. Da sprach der Greif zu ihr: »Behalte Röschen so lange hier, ich komm gleich wieder.« Röschen hatte eben ihre Geschichte auserzählt, und die Wasserfrau, die schon alles gewusst hatte, sie belobt wegen ihrer Wahrhaftigkeit. Da kam ein großer Schatten über den ganzen Teich, und mit dem Schatten der Vogel Greif, der in der einen Kralle den verblendeten König und in der anderen die falsche Königin. Er setzte sie nieder und flog wieder fort. Und alle Bäume brausten, solch ein Sturm erregten die Schwingen. Die Wasserfrau aber sang dem jungen Könige ein Lied und sang erst leise, leise und dann immer lauter, und das Lied war die Geschichte vom jungen Röschen. Als sie zuletzt den Namen sang, da holte der junge König tief Atem, seine Augen wurden geöffnet, und er sank weinend vor Röschen nieder, und es war ihm, als erwache er aus einem schweren Traum. Die Wasserfrau aber war sehr ernst und sprach zu ihm: »Warum hast du die verstoßen, die dich erlöst hat, und die falsche Dirne genommen? Führe Röschen heim in dein Schloss, verlasse sie nie wieder, halte sie lieb und wert, sonst geht es dir schlecht.« Er bat herzlich um Verzeihung, setzte sich in den prachtvollen Wagen, der da stand, führte seine schöne Gemahlin jubelnd ins Schloss und hatte sie lieb bis in den Tod. Die hässliche Prinzessin stand am Ufer und schimpfte. Da schwamm die Wasserfrau heraus, warf sie zu Boden, entkleidete sie, peitschte sie mit einer Haselrute 3-mal über den Rücken und rief: »Fliege fort, fliege fort! Fliege fort, fliege fort!« Und sie flog fort und war eine Eule und mußte flattern und kreischen bis an den jüngsten Tag. Die Wasserfrau aber bannte sie in den Wald, wo die Köhlerhütte stand. Und da hat Vater Michel sie noch oft gehört. Als nämlich Mutter Mieke der jungen Königin die Kinder großgewiegt hatte, ging sie zum lieben Gott, und da wurde es Vater Michel zu eng in der Stadt, und er zog sich in seinen großen Wald zurück, wo ihm der liebe Gott näher war. So glaubte er nämlich, und darauf kommt's an.